Tribunegeflüster.
Die Schweizer Fans am Jubeln und am Festen. Es ruht mehr an, Fußballfans verwandeln können mit dem Sieg von der Schweiz gegen Ungarn in die neue Bundeshauptstadt. Und wir fragen uns jetzt, wie war es im Stadion vor Ort tatsächlich gewesen? Ist der Granit Xhaka unser neuer Nationalheld? Und haben wir auf der Ränge vielleicht sogar eine Chance gegen Schotten? Die grosse Diskussion jetzt in der EM-Spezialfolge vom Tribünengeflüster. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom EM-Spezial Tribünengeflüster. Mein Name ist Raphael Gutzwiller. Ich wollte aber nicht alleine diskutieren, sondern habe wie immer Verstärkung dabei. Meine grossartigen Gäste sind damals Detin Wuyama und Patrick Müller. Guten Tag zusammen.
Hoi miteinander.
Hoi.
Ja, Patrick, du bist als Fan im Stadion gewesen bei diesem grossartigen Spiel von der Schweiz gegen Ungarn. Wie hast du das dort vor Ort erlebt?
Ja, wahnsinnig, wirklich. Also, ich habe nonstop Hühnerhaut gehen. Und es ist nicht so, dass es mein erster Match wäre. Ich bin seit 2004 Europameisterschaft in Portugal immer an diesem Turnier gewesen. Und bin sonst auch viel am Fußballmatch. Und darum, obwohl ich da der Laie bin in der Runde und nicht der Sportjournalist, maße ich mir da an. Das ist wirklich absolut außerordentlich gewesen. Und ich rede nicht nur von der Leistung, die ist ja gewürdigt und gelobt worden überall. Stimmungsmässig, eben der Hühnerhaut-Effekt, was man auch mit anderen Fans, ich bin dann in einem total verspäteten ICE zurückgefahren, Anschlusszeug verpasst und das Übliche, was man in Deutschland ja erlebt. Und da kommst du aber immer mit den Leuten ins Gespräch und hast gemerkt, es sind einfach alle zufrieden gewesen. Und auch mit Deutschen geredet hast, die sind respektvoll gewesen, die haben gesagt, jetzt haben wir in dieser Gruppe eine echte Herausforderung mit diesen Schweizer.
Es war ja sicher auch noch speziell gewesen. Einfach die ganze Atmosphäre. Man hat sich irgendwie so ein bisschen erinnern gefühlt an Dortmund 2006. Gegen Togo war das, wo es absolut Schweizer Fan mehr war. Ich glaube, ganz so krass war es nicht, aber es hat schon auch sehr, sehr eindrücklich gewirkt. Wie hast du empfunden im Stadion?
Ja, speziell habe ich gefunden, dass eigentlich die beiden Fanlager etwa gleich gross sind und sich durchaus auch also auf der Tribüne duelliert haben. Und zwar immer friedlich, immer positiv. Es hat laute Gesänge gegeben, wenn es hin und her gewogt ist. Am Anfang natürlich ein bisschen die Schweizer die Oberhand, aber die Ungarn haben mich auch stimmlich zumindest überzeugt. Und das macht es dann noch ein bisschen spezieller, weil im Fußball, wenn wir es beobachten, ist es ja häufig so, dass es klares Übergewicht hat, Heimmannschaft gegen Auswärts. Das war damals nicht so gewesen. Und das hat es für mich zu einem speziellen Anlass gemacht. Und ich habe ja auch noch gerade ein bisschen quasi Euphorie-Overload, weil ich direkt aus München angereist bin, dort dann auch die Schotten und die Deutschen erlebt habe. Und ich muss sagen, die Schweizer und die Ungarn haben da nahtlos weitergemacht. Ich habe zuerst ein bisschen befürchtet, dass ich dann ein bisschen enttäuscht bin, weil ich das schottische und deutsche Brimborium erlebt habe. Ist aber nicht so gewesen.
Die sind die Schotten schon in Köln getroffen. Also das wird dann also mit dem Schweizer Spiel, ich glaube, dort ist es nochmal akustisch ein bisschen schwieriger. Also, mein Platz, wo ich war, ich war so ein bisschen in einem gemischten Sektor, sind die Schweizer schon akustisch in der Überzahl gewesen, oder Leute gewesen. Und mein Highlight war, wo Granit Xhaka raufgekommen sind. Das habe ich wirklich grossartig gefunden, dass man einen einzelnen Spieler und dezentrale Spieler, der lange Zeit ja ein bisschen mit den Fans ein bisschen schwierig war, oder? Das ist wirklich, das hat ihm auch extrem gut getan und hat ihm das sehr mögen können.
Ja, er hat nach dem Match noch geschwätzt im Bauch vom Stadion und dort für mich auch nochmal einen greifteren Eindruck gemacht, hat erzählt, wie ihm das gut tut, seit der Trainerausbildung macht, dass er das Spiel nochmal anders sieht und wahrnimmt und irgendwie das Gefühl hat, er kann da auch mit 32 nochmal einen Schritt vorwärts machen. Und ich finde, das übertreibt sich auf den Platz und auch seine Wirkung und Wahrnehmung hat da nochmal einen Schritt gewonnen.
Ich habe irgendwie das ist noch lustig, dass du das Trainerdiplom erwähnst. Das ist im deutschen Fernsehen, im Hotel, ein Interview mit dem Xhaka gesehen. Und dann haben sie ihn gefragt, ob er mit dem Trainerdiplom ist praktisch schon eigentlich der Paralleltrainer ist. Er hat sich aber extrem natürlich hinter der Jacke gestellt. Nein, das sind ganz eine andere Rolle, die er spielt. Aber ich glaube, es ist unbestritten, er hat durch die Ausbildung, wo ich eigentlich Respekt, dass er das parallel macht, hat er deutlich irgendwie an Reife gewonnen. Und es ist ja so, im Stadion kannst du das schon anders beobachten als am Fernsehen, wo es immer der am Ball zeigt. Wenn du einfach mal so 5 Minuten im Xhaka zuschaust, nur auf ihn schaust, ist eine unglaubliche Autorität. Er motzt auch ab und zu, das war mir so nicht ganz bewusst, dass er dann doch auch seine Unzufriedenheit, selbst in so einem Spiel, wo er ein bisschen die Hände verrührt, das gibt es auch. Aber er ist wirklich der Leader, wo man geschrieben hat, dass es eigentlich sollte sein an der EM.
Ich finde es ja schon spannend, die Deutschen sind jetzt momentan sehr fest Toni Kroos-Fan, haben plötzlich gemerkt, ah oh ja, der kann noch etwas. Und die Schweizer sind jetzt plötzlich alle Granit Xhaka-Fan, wo ja auch immer so ein bisschen kritisch gesehen worden ist. Natürlich hat man gewusst, dass es ein guter Spieler ist, aber ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man plötzlich gemerkt hat, wie wichtig denn die routinierten Sechser denn trotzdem sind oder zentrale Mittelfeldspieler in so einem Nationalteam?
Ja, es ist, ich würde so sagen, oder? Granit Xhaka nimmt auch in der Schweiz, jetzt in der Schweizer Nazi, er lässt sich sehr viel Verantwortung auch selber auf. Und manchmal in diesen ja, 13 Jahren ist er jetzt Nationalspieler, hat man das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen viel, auch für ihn. Und er selber hat das auch gesehen und bemerkt. Und er weiß, dass er auch nicht mehr alles selber muss machen. Und es ist ihm auch bewusst, dass es Geschichten gegeben hat, wo er etwas dazu beigetragen hat, dass es unruhig war. Also Stichwort Doppeladler oder Coiffeurbesuch zur Unzeit oder wenn er sich in Schritt langt gegen die Serben. Aber ich traue ihm zu, dass er das mal schafft, dass er wirklich sich voll und ganz auf den Fußball konzentriert und dass dann das eben auch entsprechend gewürdigt wird. Und das ist es so. Und ich, letztes Mal an der WM in Katar mag ich mich erinnern, dass er vor dem letzten Spiel gesagt hat, wartet ab, die WM ist noch nicht fertig und prompt ist noch mal Tohu Wabohu gewesen. Jetzt ist ihm, ich wage mich zum Fenster raus und sage, ich traue ihm zu, dass wir es durchbringen ohne Nebengleis.
Ja, weißt, wenn du die Fans ansprichst, punkto Xhaka oder auch Toni Kroos, bei den Deutschen, das ist wirklich ein interessanter Vergleich. Meine Fans sind natürlich auch positiv ausgedrückt. Du kannst ihre Liebe relativ schnell gönnen. Oder aber auch schnell wieder, kannst wieder kippen. Ich meine, ich habe noch darauf gewartet, es ist dann nicht passiert, dass dann noch Jakin-Jakin-Rufe kommen. Ich glaube, so weit ist es noch nicht. Aber die Stimmung und das Fankurve eigentlich auch nur ein Abbild irgendwo von der gesamten Bevölkerung, kann schon sehr schnell kippen. Oder? Also du kannst mit einem unglaublich überzeugenden Spiel, kannst du, und das sieht nicht Murat Yakhi, nicht nur Zeitungskommentatoren, sondern auch Fans. Oder? Wenn ich nochmal schaue, was ich im Zug noch mit Leuten geredet habe, auf der Rückfahrt, und Yakhi ist wirklich nicht gut angekommen. Bei vielen Leuten, ich kann nicht mehr verteidigen, intuitiv irgendwie, wenn dann alle auf einen losgegangen sind. Bei der Rückfahrt ist das ganz anders gewesen. Denke ich manchmal, die Leute sind schon auch, also man redet immer von den treuen Fans, aber die Meinung kann sich relativ schnell ändern. Und darum sind wir alle ein bisschen euphorisch. Wenn sie gegen Schottland jetzt wieder erwarten, sollten sie versagen. Und dann gegen Deutschland wäre ja wahrscheinlich eine Niederlage nicht unbedingt etwas, das kann passieren. Dann sieht es dann auch wieder schnell total anders aus. Und so Phase haben wir immer gehabt. Wir sind in Sinn gekommen, ich glaube, es war 2010 gewesen, WM, wo sie im Auftaktspiel Spanien geschlagen haben. Ich glaube, die sind dann später Weltmeister geworden. Also eine super Leistung. Und nachher ist es nur noch bergab gegangen. Und sie sind, glaube ich, nicht einmal in den Achtelfinale gekommen. Also einfach die Stimmungsschwankungen, das ist Fußball, oder? Emotionen. In 90 Minuten kann sich ein Bild kehren. Und darum, ich hoffe, es bleibt so. Und es gibt nicht nur Schakarüsse, sondern auch Jakinrüsse nächstes Mal. Aber es kann also noch ganz anders rauskommen wieder.
Ja, es ist lustig, dass du das sagst, oder? Man vergisst schnell. Ich habe da bei mir im Hotel in der Lobby unten, ist eine portugiesische Delegation. Sie sind da für eine Chemiefirma, haben nichts mit Fußball zu tun. Aber im Gespräch haben sie mich dann, wo wir ein bisschen erzählen gekommen sind, hat dann jemand gefragt, ja, ist jetzt das entschädigend jetzt, das 3-1 schon für das 1-6, das ihr gegen uns eingefangen habt an der WM? Da habe ich müssen sagen, ja, vielleicht schon noch nicht ganz. Ist jetzt mal ein guter Start, aber du sagst es, Patrick, es kann dann auch schnell wieder anders ausgehen. Jetzt, im besten Floskel-Fußballer-Manier abhaken, weitergehen. Jetzt zählt Schottland und dann Deutschland. Also ein Sieg sollte es noch geben, dass man dann mit gutem Gefühl in den Achtelfinal kann starten und probieren, das nächste Märchen nach Sommer 21 zu schreiben. Wobei das mal ja kein Sommer da ist.
Aber dich als Fachmann, du bist Sportjournalist, lange das noch nicht nach dem 1-6. Ich glaube, für den durchschnittlichen Fan ist jetzt alles wieder gut. Und das ist das Schöne am Fußball. Man lebt im Moment. Fußball ist ja wie ein Brennglas, von, was es sonst noch alles gibt im Leben. Und es ist wieder zugespitzter und deutlicher. Und da lebst du jetzt sowas von im Moment. Oder? Und
ich ein bisschen darüber aus,
darum müssen wir genießen, solange es so ist. Es kann wieder anders ziehen, mit total anders.
Genau, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist immer der letzte Eindruck, der zählt. Ich habe Turnier erlebt, was am Anfang, gerade die letzte EM, schwierig war. Auch in Brasilien, an der WM, hat es mal ein lamentables 2-5 gegen Frankreich gegeben. Am Schluss irgendwie gleich heroisch ausgeschieden gegen Argentinien. Das Land tobt, gejubelt vor Freude. Also, es ist meiner Meinung nach der letzte Eindruck, der zählt. Aber es hilft, wenn du mit Rückenwind in so ein Turnier startest.
Ja, der arme Raffi kommt gar nicht zu Wort, wenn wir müssen so ein Stadion besuchen. Aber nur noch letzter Satz, das ist wirklich ein guter Punkt. Der letzte Eindruck im Leben, das ist der Unterschied zum sonstigen Leben, zählt der erste Eindruck und im Fußball der letzte. Und ich bin persönlich versöhnt mit Köln, weil der letzte Eindruck von der WM 2006 in Deutschland ist ja gewesen, von der Schweiz, und da bin ich auch in dem Kölner Stadion gewesen, gegen die Ukraine, wo sie ausgeschieden sind im Achtelfinale, ganz katastrophal schlecht, mit Penaltyschüsse. Ich glaube, Alex Frey ist noch kurz voran ausgewechselt worden, ausgerechnet, oder? Vor einem Penaltyschüsse. Und nachher haben sie ja die ersten drei, haben sie alle nebenbei durchgeschossen. Und das ist vorbei gewesen. Also, das ist irgendwie der letzte Eindruck gewesen, der mir auch noch hängen geblieben ist. Aber die Versöhnung ist jetzt passiert.
Ja, aber die Schmach von Köln, die du ansprichst, oder? Wo man jetzt irgendwie wieder versöhnlich sein kann mit Köln. Was ich noch spannend finde, ist doch der Aspekt, die Schweizer haben eigentlich immer eine Phase gehabt, in einem Turnier auch. Eben, Etienne, du hast jetzt angesprochen, zum Beispiel auch der EM 2021, wo man Frankreich rausgeruht hat. Da hat es am Anfang gar nicht gut ausgesehen. Da hat man gegen Italien wirklich gar nicht gut ausgesehen. Und da hat es eine Debatte um gefärbte Haare und so weiter und so fort gegeben. Kann es jetzt wirklich vielleicht einfach mal ein Turnier geben, wo wirklich einfach gut läuft und vielleicht eben, dass es das nicht mehr braucht, dass man so mehr gegen die anderen und mehr gegen den Rest und wir brauchen zuerst irgendwie etwas Negatives, sondern es läuft einfach von Anfang an jetzt gerade gut.
Ja, ich habe mir das auch überlegt und es gibt ein paar Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, die das mal dafür sprechen. Und zwar eben das erste wie entscheidende Spiel, wegweisende Spiel, das ist schon gewesen. Es besteht die Möglichkeit, dass man nach dem Schottland-Match Gewissheit hat, Achtelfinal klappt. Mit einem Unentschieden ist das so, auch wenn es rechnerisch noch nicht zu 100% sicher ist, aber ein Unentschieden langt für das Achtelfinal. Und dann kann man sich eigentlich ab dem Donnerstag auf den Achtelfinal vorbereiten, wo erst zwischen 9 und 11 Tagen später stattfindet. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und sonst in den vorangehenden Turnieren ist man immer noch auf das dritte Gruppenspiel angewiesen gewesen. In Katar hat man dann gejammert, ja, man hat vor dem Portugal-Spiel viel zu wenig Zeit gehabt zum Erholen. Alle sind durch gewesen. Die Portugiesen haben sich können zurücklehnen im dritten Spiel und darum alles schlimm. Ja, und das mal wäre alles anders. Hat man mehr Zeit, könnte man Batterien wieder laden. Und es würde irgendwo dafür sorgen, dass bis zu dem Achtelfinal Ruhe im Stall ist, wenn nicht noch irgendetwas Außergewöhnliches passiert. Und ich traue den Schweizer tatsächlich zu, dass das Szenario ist. Und dann, ja, dann kommt es darauf an, ist am Tag X Mannschaft bereit und zeigt wieder ein paar Leistung, wie gut ist der Gegner. Dürfen wir nicht vergessen, es könnten Namen wie Italien, Kroatien, vielleicht Spanien warten. Es ist so viel Unwägbares im Fußball, Prognose schwierig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich traue Ihnen das zu, segeln im ruhigen Gewässern.
Was jetzt wirklich bei dem Turnier anders ist, bei dem Turnier Auftakt, ist nicht nur die überdurchschnittlich gute Leistung, sondern eben der Überraschungsgut mit der Aufstellung, oder? Aebischer und du auch, so wie ein Lotto gewinnst für den Jakim, dass es gerade einfach funktioniert hat. Fast auf eine unheimliche Art. Embolo ist nachher noch dazugekommen. Das ist ja nicht nur Genialität, das ist auch noch einiges Glück dabei. Oder? Und das gibt vielleicht irgendeinen einen guten Groove jetzt rein. Macht es aber auch unberechenbar. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt. Muss er nicht fast wieder gleich starten. Fast schon abergläubisch. Never change a winning team. Muss er nicht Formation zum Start gegen Jota wieder gleich machen. Aber vielleicht wird er jetzt einfach ein bisschen übermütig. Jakim. Taktikfuchs ist plötzlich stimmt das Wort. Lange Zeit ist manchmal ein bisschen fast so ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden. Überstrapaziert er jetzt vielleicht ein bisschen das sogar? Oder was rechnet ihr damit? Ist wieder du und Aebischer sind wieder dabei?
Ich gehe davon aus, der Aebischer sicher und ich glaube, Dua seine Chancen, die sind auch durchaus gut, um nochmal zu starten. Ich glaube auch, dass der Cerdan Shaqiri weiterhin muss mit dem Platz auf dem Bänkli Vorlieb nehmen.
Er hat sich ja immer warm gelaufen. Eben ab der 25 Minuten ist er immer hin und her gerannt. Etwa eine Stunde lang Pause und nachher weiter. Oder? Also das ist tragisch. Ich hatte einen guten Platz gehabt in der Nähe. Ich habe zwei, dreimal fotografiert. Wahnsinnige Wädchen übrigens. Unglaublich. Aber das ist tragisch. Oder? Also, der läuft sich warm und am Schluss ja, kannst mitjubeln, wenn ein anderer ein Goal schießt.
Ja, ich habe Murat Yakin noch gefragt nach dem Match. Haben wir heute den Anfang vom Ende vom Nationalspieler Cerdan Shaqiri erlebt? Hat dann gerade abgewiegelt, nein, er bleibt wichtig, er ist auch ein Vorbild für die Jungen, er kann noch zu seinem Moment kommen. Sind wir gespannt, ob das so ist. Was sicher nicht mehr wird passieren, ist, dass der gegnerische Trainer total überrascht wird sie von dieser Schweizer Aufstellung. Also der Marco Rossi, der Trainer von der Ungarn, der ist nach dem Match da gehockt und hat gesagt, das ist, wir haben nicht gewusst, was da los ist und sind überrascht worden, taktisch nicht können reagieren. Und in der Pause, wo wir es haben können ändern, da haben wir den Salat schon gehabt. Und ich kann jetzt also verraten, ich glaube eher in der, wenn man auf die Aufstellung geschaut hat vor dem Match, dann hat es der eine oder andere gegeben, der das Gefühl hatte, jetzt hat dann der Yakin den Salat. Wenn das schief geht, ja, ist gewagt gewesen, aber er hat gewonnen.
Definitiv. Und ich bin aber schon auch gespannt, ob er jetzt einfach sagt, okay, ich komme jetzt wieder mit dem gleichen Team und der Gegner ist Trainer, weiss jetzt aber, was tatsächlich kommt. Oder sagt er, hey, ich habe wieder irgendeinen Trick in der Hinterhand und ich bringe irgendwie nochmal völlig einen anderen Spielertyp, eben zum Beispiel einen Cerdan Shaqiri, wo dann wieder völlig für ein anderes Spiel sorgt, oder? Weil jetzt, wenn man die drei schnellen Vorrinnen hat, wie man es gehabt hat, bin ich schon noch recht gespannt. Ich will jetzt aber zum Abschluss von dieser Folge noch kurz nochmal auf das Fan-Thema eingehen. Etienne, du hast ja sowohl die Schotte gesehen, als auch die Schweizer. Ich glaube, auf dem Platz sagen wir nach dem Auftakt bei beiden Teams, dass die Schweizer schon ein bisschen Favorit sind. Wie sieht es auf der Ränge aus?
Auch dort sieht es ganz eindeutig aus und ich muss es leider so sagen. Ich glaube, es sind viele Schweizer übers Wochenende auf Köln gekommen und das werden am Mittwoch nicht mehr gleich viel sein, leider, denke ich. Wohingegen die Schotten fast 100'000 in München sind gewesen. Dort haben ganz, ganz viel Kässbillet gehabt. Da, die sehen jetzt ihre Chancen in Köln und ich glaube, die Schotten werden in der Überzahl sein. Ich lasse mich noch so gerne überraschen, wenn es ein bisschen besser aussieht, als ich jetzt da das düstere Bild male. Wobei es wird sicher für jeden ein Erlebnis, das in diesem Stadion ist.
Aber sind nicht auch Spiele jetzt so verkauft, dass es etwa 50-50 muss sein, oder? Aber bei den Nationalhymnen, dort ist der Fall klar. Ich meine, dort hat er sogar Schottland, so habe ich es im Fernsehen empfunden, Leute mitgesungen bei den Hymnen als die Deutschen, übrigens auch als die Engländer, Sonntagabend, die singen zusammen. Und ich glaube, nur die Albaner, am Samstagabend, das ist akustisch noch vor der Schotten gewesen. Bis jetzt, glaube ich, das lauteste Publikum. Im Deutschen haben sie gesagt, dass sie noch die Wand, also einfach die Akustik im Dortmunder Stadion, sei noch eindrücklich gewesen mit den Albanern, als wenn Dortmund spielt.
Ja, und ich könnte mir aber auch vorstellen, man sagt doch sonst immer, Italien ist so laut bei dieser Nationalhymne,
aber dann sind
sogar die Albaner noch lauter.
Die Albaner haben sich geschlagen, eindeutig.
Vorfreude riesig auf die Schotten, das zu erleben. Ich habe Patrick, du hast am Anfang von dem Gespräch gesagt, Gänsehaut 90 Minuten lang. Ich habe die Schotten den ganzen Tag in München erlebt und dann im Stadion. Und wirklich, es ist mir sehr nahe gegangen, emotional, was die da geboten haben. Grandios.
Ja, ich glaube, wir können uns richtig gross freuen auf das Spiel gegen die Schotten. Vielen Dank für die Diskussion, Patrick und Etti.
Sehr gern.
Ja, sorry gemacht.
Und damit wären wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen. Am liebsten natürlich gerade mit 5 Sternchen. Die nächste Folge kommt dann schon morgen wieder. Dann schauen wir vielleicht einmal noch für ein anderes Team als nur auf die Schweiz. Aber bis dahin gibt es weitere Podcasts von CA Media auf cahmedia.ch/podcasts. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster.